Wir tendieren heute sehr stark wie Computer zu funktionieren zu wollen. Schlafen ist genauso wie Fasten ein volles Reinigung- und Sortierungsprogramm, ohne den man gar nicht leben kann, ohne den man chronische Krankheiten entwickelt.
Habt ihr auch im Februar fröhlich gefeiert mit Berliner Krapfen und dem ein oder anderen Gläschen? Fasching, Karneval und Fastnacht sind jetzt vorbei, man könnte es also mal etwas gesünder angehen lassen. Vielleicht habt ihr schon mal übers Fasten nachgedacht. Manche verzichten jetzt ein paar Wochen auf Zucker, andere auf Alkohol oder legen auch das Handy bewusst mal weg. Was Fasten, also richtig gehender Nahrungsverzicht, alles kann, hey, und wir reden hier tatsächlich von einer Lebensverlängerung, besprechen wir heute. Ich bin Annette und ihr hört Wissen, was dir gut tut, den Podcast von Bunte Gesundheit. Warum Fasten nicht hungern ist, warum es Anti-Aging für den Körper bedeutet und wieso es uns richtig gehend heil machen kann und die Stimmung aufhält, das weiß mein Gast heute, Ernährungswissenschaftlerin Dr. Françoise Wilhelmi de Toledo. Sie kommt aus einer Familie, in der Fasten eine lange Tradition hat, denn der Vorfahr ihres Mannes, Otto Buchinger, hat das klassische Heilfasten in Deutschland vor vielen Jahren erfunden und 1953 dann die Buchinger-Wilhelmi-Privatklinik in Überlingen am Bodensee gegründet. Dieser Klinik stand Françoise mit ihrem Mann Raimund lange vor, hat heute aber die Führung an ihre Kinder übergeben. Aber das Fasten ist für die gebürtige Genferin weiter ihr Lebensthema. Uns erzählt sie, wie Fasten zur körperlichen und seelischen Gesundheit beitragen kann. Das hat sie am eigenen Leib erfahren. Und was es mit dem modernen Begriff Longevity zu tun hat. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen, Françoise.
Gerne.
Haben Sie heute gefrühstückt oder lassen Sie diese Mahlzeit ausfallen, so à la Intervallfasten? Wie macht das eine Expertin wie Sie?
Also ich mache Intervallfasten jeden Tag. Das ist jetzt die Situation, in der ich mich am besten fühle. Ich bin nicht mehr sehr aktiv. Ich mache Gartenarbeit und Yoga, aber mir genügen 1,5 Mahlzeit pro Tag. Mhm. Und deswegen am Morgen esse ich nicht vor 12, am Nachmittag, also Mittagessen und dann am Spätnachmittag so 5, 6 noch einmal, sodass es praktisch eine richtige Intervallfasten von mehr als 16 Stunden. Also ich habe keine Pflichten mehr. Normalerweise ist das Abendessen eine Mahlzeit, das man mit der Familie nimmt oder im Beruf ausgeht, dann kann ich mir das anteilen, wie es mir gut tut. Und es geht darum, das heißt, für mich folge ich Hunger und Sättigung. Im Prinzip mit meinem System bin ich hungrig um 12, 12:30 Uhr und da esse ich und dann am Nachmittag wieder und dann bin ich nicht mehr hungrig, auch am Morgen, wenn ich aufstehe.
Und das schaffen
Sie? Und das ist
Sie
für mich sehr wichtig.
Das schaffen Sie jeden Tag? Oder gibt es Ausnahmen, zum Beispiel Weihnachten, Geburtstage?
Ja, natürlich. Da gibt es Ausnahmen. Aber ich fühle mich weniger gut. Auf den Moment ist es toll, aber die Nacht ist nicht so gut. Und dann am nächsten Morgen merke ich einfach, dass mein System oder mein üblicher Stundenplan passt mir besser.
Ja. Sie forschen und publizieren seit vielen Jahren zum Heilfasten und zum Langzeitfasten. Warum sind Sie so fasziniert davon? Was kann das alles?
Fasten ist etwas, das man nicht mehr kennt, weil es permanent Nahrung zur Verfügung steht seit einem Jahrhundert ungefähr, seitdem man fossile Energie benutzt und die Nahrung produzieren kann, weit weg von dem, wo die Nahrung gegessen wird. Fasten ist nicht essen. Das ist ein volles Programm, das in Gang geht, um der Zellmüllreinigung zu stimulieren und viele positive Reset-Systeme einzuschalten. Es ist ein bisschen wie das Schlafen. Schlafen dachte man lange Zeit, ja, das ist einfach nur nicht aktiv sein. Aber Schlafen ist genauso wie Fasten ein volles Reinigung- und Sortierungsprogramm, ohne den man gar nicht leben kann, ohne den man chronische Krankheiten entwickelt. Das ist auch ein bisschen wie Meditieren. Das ist die Basis der Medizin. Nicht essen, essen. Nicht aktiv sein, aktiv sein. Nicht denken, meditieren und denken. Mhm. Das ist unsere Zyklizität als lebende Wesen. Man muss einfach aktiv und dann die Pause hinterher. Und wir tendieren heute sehr stark wie Computer zu funktionieren zu wollen, die überhaupt keine Pause brauchen in nichts.
Ja.
Sie brauchen nur Gigabytes permanent und sonst gar nicht.
Was kann es denn ganz konkret, das Fasten? Vielleicht können wir so mal einsteigen. Da gibt es ja viele, viele Benefits.
Das zunächst ein völliger Reset unseres Stoffwechsels, zum Beispiel das Fett wird reguliert. Wenn es zu viel ist, wird es entsorgt, weil man davon sich ernährt. Praktisch das Fasten ist eine Fähigkeit von Menschen und Tieren, über gewisse Perioden, begrenzte Perioden, sich von ihren inneren Reserven, hauptsächlich von Fett, aber auch von Proteinen, zu ernähren. Und das zieht mit sich viele positive Wirkungen, eben der Reset, der ganze Fettstoffwechsel, Cholesterin geht runter, das Blutfett geht runter, Reset des Zuckerstoffwechsels, die Glykämie geht runter und die Insulin geht runter und der Blutdruck geht runter, also auch parasympathisch, das heißt, unser gesamter Lebensrhythmus entschleunigt sich. Auch der Puls geht runter und wir tendieren mehr zum inneren Leben, zur Meditation, zumindest zur Wahrnehmung von Sachen, die in unserer Umgebung sind, die wir sehr, sehr oft einfach übersehen. Es tut natürlich auch die Leber entfetten und der gesamte Mensch verliert an Fett, natürlich auch an Gewicht.
Es gibt ja so Untersuchungen, dass sogar Fastfood nicht mehr so schlimm für unseren Körper wirkt, wenn ich Essenspausen einhalte. Das ergab ja eine Studie an Mäusen. Das finde ich spannend.
Es ist auf jeden Fall richtig. Nur langfristig gesehen wird es uns nicht helfen. Junkfood ist Junkfood. Wir werden mängellos sein. Wir werden schlecht versorgt mit Vitaminen, mit Mineralien, mit den richtigen guten Fetten etc. Dennoch, wenn man wirklich mal schlecht isst, aber vielleicht ein gutes Essen hat mit sehr viel Alkohol, und man macht so entsprechend ein intermittierendes langes Fasten, vielleicht bis 16 Stunden oder mehr, bis der Hunger richtig spitz ist, dann kann es ein Reset geben. Das heißt, die Exzessfette werden entsorgt und verbrannt sozusagen. Der Zucker geht wieder runter, die Insulin geht wieder runter. Und so kann man sein Gewicht auch stabilisieren. Und besonders wichtig ist, dass der Zellmüllentsorgung wird stimuliert durch Prozesse, die man Autophagie oder Apoptose nennt, wo der Körper sich selbst, seine eigenen Zellen selbst verdaut, die veralterte, die funktionelle Strukturen einer Zelle oder die ganze Zelle selber, wenn sie nicht mehr repariert, kann selbst verdaut werden und dann die Bestandteile können rezykliert zum Teil.
Und Sie haben es gerade gesagt, ich muss dafür richtig Hunger empfinden eigentlich, damit dieser Prozess der Autophagie angestoßen wird, oder? Das ist natürlich irgendwie ein bisschen abschreckend erstmal. Aber es spornt einen wahrscheinlich an, also Hunger auch mal auszuhalten.
Hunger ist etwas, wovor wir Angst haben, weil Menschen haben gehungert in der Zeit. Und das war der große Problem, war Nahrung zu finden. Nicht, wie kann ich abnehmen. Heute ist es anders. 60% der Leute sind übergewichtig oder mehr. Und für die ist ein gesundes Hungergefühl positiv zu empfinden. Außerdem, wenn sie hungrig sind und essen, genießen sie viel mehr die Nahrung. Also es ist kein Verlust, es ist ein Gewinn, einen gesunden Hunger entstehen zu lassen.
Viele denken ja beim Fasten auch rein an den Gewichtsverlust. Ist das ein ganz falscher Angang?
Nein, ich denke, wie gesagt, das Übergewicht ist ein Problem heute in unseren Ländern, in unseren privilegierten Ländern. Also Gewichtsverlust ist und besonders Fettverlust ist vorhanden, wenn man fastet, weil man ernährt sich von seinem eigenen Fett. So ist es sehr gesund, auch für Übergewichtige. Aber Fasten ist viel mehr als nur eine Gewichtsreduktionsdiät. Das hat drei Dimensionen. Es gibt eine körperliche Dimension, also Fettabbau natürlich, aber auch viele andere Vorteile. Es gibt eine Gemeinschaftsdimension, eine soziale Dimension. Wenn Menschen zusammen fasten, dann kommen sie enger zusammen, öffnen sie sich, sind viel solidarischer. Sie sind weniger aggressiv miteinander. Die Toleranz ist gefördert, wenn man gemeinsam fastet. Und die Stimmung in einer Fastengruppe ist sehr gut, ist sehr solidarisch, aber auch sehr fröhlich sehr oft. Und dann die dritte Dimension ist die spirituelle. Das heißt, es ist die Pause nicht nur für die Nahrung, aber es ist eine Pause, wo man plötzlich Zeit hat, Raum hat in sein Leben und wo automatisch man weniger oberflächlich ist, man geht mehr nach innen. Gandhi sagte sogar, das Fasten ist für die innere Welt, was die Augen für die äußere Welt ist. Mhm. Also das gibt eine Tendenz, das wissen die Religionen der ganzen Welt, nach innen zu gehen und vielleicht ein bisschen so Bestandsaufnahme des eigenen Lebens zu nehmen. Was fördert meine Entwicklung, die Entwicklung meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten, mein Potenzial? Und was ist toxisch und muss langsam aus meinem Leben eliminiert werden?
Ja, also man gewinnt einen ganz klareren Blick oft nach den Tagen, wo man gefastet hat. Und Sie haben, glaube ich, schon auch irre Dinge erlebt, die Patienten bei Ihnen dann mit dem Leben gemacht haben. Also die haben ihr Leben völlig umstrukturiert und umgeworfen, oder? Erinnern Sie sich da noch an einige Beispiele?
Ja, das sind, also ein Beispiel, das mir immer klar im Gedächtnis ist, war ein Wissenschaftler, der hatte eine neue Stellenangebot, aber setzte voraus, er muss das Haus und die Stadt, wo er ein Familienhaus hat, verkaufen und in ganz andere Stadt zu gehen, also von Norden nach Süden. Und diese Entscheidung war für ihn schwer. Und nach dem Fasten war es klar, er verkauft das Haus und hat eine neue Stelle, die er heute noch hat. Mhm. Also solche praktische Sachen kann man fast sagen. Andere kommen zum Trauerarbeit nach einem Verlust, besonders Menschen, die schon lange fasten, die eine gewisse Erfahrung haben. Wenn es der Moment, wo sie einen Verlust haben, schließen sie die Schublade und sagen, okay, ich gehe zum Fasten und da werde ich meinen Abschied sozusagen machen.
Also man stößt in ganz neue Dimensionen des Ich vor, ja. Aber ich erinnere mich, dass Sie schon einmal gesagt hatten, dass man auch aufpassen muss. Also oft ist alles so klar und ich werfe das jetzt um, ich trenne mich vielleicht und dann kommt man zurück in den Alltag und so leicht ist das ja alles gar nicht, weil das Fasten eben schon eine Ausnahmesituation ist.
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Ausnahmesituation oder ob es die Situation, in der wir immer sein müssten oder sollten. Jedenfalls, man hat die Tendenz zu denken, ich brauche alles das nicht, auch für die Nahrung. Also, was brauche ich? Schokolade? Ich habe überhaupt keinen Bedarf. Viele Leute, die auch essgestört sind und essgierig sind normalerweise auf Süßigkeiten und sogar Alkohol und so weiter, haben eine Phase, wo es gar nicht mehr gebraucht wird. Und so geht es auch in Beziehungen, dass man vielleicht ein bisschen unterschätzt, was für Wurzeln eine Beziehung hat oder eben einen Arbeitsplatz. Oder da muss man begleitet werden. Deswegen in einer Fastenklinik, das passiert nur bei Langzeitfasten, also ab 5 Tage oder mehr oder 10 oder 15, dass man wirklich in diese Entscheidungsphasen kommt. Da wird man gut beraten sein, begleitet zu werden durch einen Arzt, eine Ärztin und manchmal einen Psychologe, eine Psychologin oder einen Seelsorger.
Ja, ja. Sie haben es ja schon angesprochen, jede Kultur kennt das Fasten. Es war oft auch ein ganz natürlicher Prozess. In guten Zeiten aß man, in mageren fastete man. Bei uns heute ist alles anders. Es gibt an jeder Ecke irgendwelche Backshops, wo man sich permanent Essen kaufen kann und so weiter. Und auch dazu kommt, dass wir uns rund um die Uhr ja auch beschallen mit Internet, Social Media und so weiter. Sollten wir deshalb ganz bewusst öfter mal entschleunigen, auch per Fasten, also auch vielleicht Digital Detox machen? Das gehört ja wahrscheinlich alles zusammen.
Ja, das kann zusammengehören und das ist das Beste. Im Grunde genommen geht es darum, zurück zu seinen ganz ursprünglichen Zyklen. Wir haben einen 24-Stunden-Zyklus in unserem Leben. Das ist der zirkadiane Rhythmus mit Alternanz von Nacht, Dunkelheit und Tageslicht. Und diese 24 Stunden setzt voraus, dass man während einer langen Zeit schläft und fastet nachts. Und dann tagsüber ernährt man sich und ist man aktiv. Also das sogenannte intermittierende Fasten ist nur eine Rückkehr zu unserem zirkadianen Rhythmus, der normale. Und diese Langzeitfasten, sagen wir 5 bis 28 Tage oder mehr, das entspricht die Jahreszeiten, der Winter zum Beispiel in unsere, ja, also in unsere Ländern. In der Steinzeit haben die Menschen nicht zu essen gehabt im Winter. Das heißt, genau wie die Tiere hatten wir Strategien zu entwickeln, zum Beispiel bei den Bären ist es Winterschlaf, bei den Vögeln ist es die Migration, bei anderen Tieren gibt es auch andere Strategien, dass man während der Zeit, wo die Erde keine Nahrung produziert und die Tiere nicht zu essen haben, dass der Mensch auch sicherlich lange Perioden hatte, wo er entweder sehr wenig zu essen hatte oder nichts mehr. Und das bleibt in unserem Genom. Wir sind programmiert für diese zirkanuelle Rhythmus, dass jedes Jahr muss eine lange Fastenperiode sein. Das ist physiologisch so. Und die Menschen, die einmal Langzeit gefastet haben, zum Beispiel in einer Klinik, gut betreut wurden und das sehr genossen haben, ja, es ist paradox, aber man kann ein Fasten sehr genießen, sagen, ich bin süchtig. Man ist nicht süchtig. Man will nur der Körper will zu seinem ursprünglichen Rhythmus jeden Tag kommen und jedes Jahr.
Wie kann das denn eigentlich gehen? Sie haben ja schon die Klinik angesprochen. Muss ich das einmal im Jahr auf diese harte Tour, sage ich mal, für viele vielleicht, umsetzen? Also vielleicht 3 Wochen Heilfasten in einer Klinik oder kann ich das auch anders machen?
Ich denke, einmal pro Jahr ein längeres Fasten, wie ich sage, es kann 5 Tage plus die Transitionstage, Übergangstage, zum Beispiel am Anfang 1-2 Tage, am Ende mindestens 3-4 Tage oder mehr, langsame Wiedereinführung der Nahrung. Das sollte jeder Mensch einmal pro Jahr machen. Das Luxus, was wir haben, wir müssen das nicht unbedingt im Winter machen. Man kann das, wunderbar. Aber man könnte das auch in anderer Zeit, im Frühling oder im Sommer sogar, wo man auch Sport machen kann. Also die Menschen teilen sich das ein. Aber meiner Meinung nach ist intermittierendes Fasten jeden Tag für eine Zeitperiode, die man fixiert, je nach Hunger und Sättigung, mit den Ausnahmen, von denen wir gesprochen haben, und einmal pro Jahr längeres Fasten in eine Klinik mit einer ärztlichen und therapeutischen Betreuung.
Es gibt ja eben verschiedene Formen, das intermittierende Fasten. Da überlege ich mir, welches Intervall ich gerne auswähle, ja. 9-16 Wichtig. Zum Beispiel. Und ich kann das vielleicht auch 3-mal die Woche machen oder dann alle 2 Monate eine Woche, ich weiß nicht, was Sie vorschlagen. Dann gibt es ja auch noch das Scheinfasten. Also welche Methoden finden Sie gut? Vielleicht können Sie einige erklären.
Also für mich intermittierendes Fasten jeden Tag mit den Ausnahmen. Bis wenn man sein Intervall gefunden hat, dann gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht regelmäßig zu machen. Man fühlt sich viel, viel, viel besser. Mhm. Es ist auch präventiv für viele Krankheiten, chronische. Und dann einmal pro Jahr prolongiert, also verlängertes Fasten. Aber da ist es abhängig vom Alter, von gesundheitlichen oder krankheitlichen Zustand und von dem Gewicht. Man kann 28 Tage ohne Problem, wenn man ein metabolisches Syndrom hat, zum Beispiel einen runden Bauch, plus Bluthochdruck, zu hohen Cholesterinwerte, ein Prädiabetes, da kann man wirklich lang fasten und man fühlt sich extrem wohl. Jetzt Scheinfasten. Für mich alles, was Schein ist, denke ich immer, warum soll man das Schein machen, wenn man das the real thing, das Richtige machen kann? Gegen Scheinfasten ist nicht primär zu sagen, aber das ist eine Diät. Man nennt das Fasten, weil das Wort Fasten Mode ist. Und man versucht damit eine Diät, die meistens sehr zuckerarm ist und sogar proteinarm ist, für eine kurze Periode, ein paar Tage, zum Beispiel 5 Tage. Wir haben auch selber eine Buchinger Fastenbox, die ist für 5 Tage und die hat eine biologische Qualität und wir begleiten im Internet. Mhm. Für mich ist die Begleitung absolut wichtig und unerbehrlich in jeder Fastenform. Also Scheinfasten ist eine Diät, es ist okay, das ist gut. Warum soll man das Fasten nennen? In dem Fasten gibt es immer die anderen Dimensionen. Das ist nicht nur eine Diät. Das ist, wie wir sagten, das hat diese Gruppendynamik und das hat auch diese Rückkehr nach innen. Das ist extrem wichtig. Und ich finde es schade, dass heute das Wort Fasten einfach für jede Form von Diät, ich habe sogar Spiegelfasten genannt, also für die Leute, die sich nicht mehr sehen wollen für eine Zeit. Also Fasten ist praktisch ein Synonym von Verzicht, das ist auch witzig, aber man müsste nicht verlieren, das richtige Fasten ist wirklich ein verzichert Nahrung, man toleriert gewisse Flüssigkeiten, wie bei Buchinger Fasten ist es minimal modifiziert mit Obstsäfte und Gemüsebrühen. Aber sonst lassen wir das Fasten Fasten sein. Und die Diäten, die gut tun, wenn man sie in einem gewissen Intervall von 1 oder 2 oder 3 oder 4 Monate wiederholt, dann nennen wir sie Diäten.
Ja, also Sie meinen ganz konkret, zum Fasten gehört diese besondere Dimension, die es für den Geist mit sich bringt.
Absolut, ja.
Es gibt ja wahnsinnig viele Studien. Sie selbst haben über viele Jahrzehnte Studien betrieben, gelten sogar als Fastenpäpstin, kann man sagen. Welches Ergebnis ist das herausragendste? Ist es, dass das Fasten tatsächlich lebensverlängernd wirken kann? Das neue Schlagwort ist ja Longevity, also Investition in die Zukunft, in die Prävention, um Krankheiten vorzubeugen und länger besser zu leben. Da ist ja Fasten ganz vorn mit dabei, glaube ich.
Absolut. Also wir haben sehr, sehr viele Studien, die gezeigt haben, dass alle Risikofaktoren für Herz- und Gefäßerkrankungen, die sowieso die Menschen heute noch töten in unserer, oder Krebs, dass diese ganzen Parameter, die das fördern, reduziert werden im Fasten. Zum Beispiel, ich habe es vorher gesagt, Fettstoffwechsel, Zuckerstoffwechsel, Normalisierung, Bluthochdruck reduzieren. Man kann auch das Rauchen absetzen, während es fast viel leichter. Gewichtreduktion, besonders im Abdomen. Alle diese Faktoren führen dazu, dass das Leben verlängert wird oder mindestens nicht verkürzt wird durch eine Krankheit. Auch Krebs, da kann man das noch nicht als Empfehlung machen, dass man fastet bei Krebs. Aber es gibt enorm viele Studien, die zeigen, dass die Wachstumsfaktoren, die Wachstumsparameter reduziert werden. Und dass, wenn man keine Proteine für eine gewisse Zeit natürlich, das ist begrenzt in der Zeit, und kein Zucker nimmt, dass das die zwei Fuels oder Brennstoffe, die den Krebs braucht zum Wachsen. Insofern gibt es sehr, sehr viele Argumente, dass zumindest vorbeugen gewisse regelmäßige Fastenpausen plus eine gewisse Ernährungsweise absolut uns schützen kann gegen der zwei Killers von heute. Ich muss auch noch beifügen, dass unsere Studie haben zunächst dazu als Ziel gehabt, das Langzeitfasten ab 5 Tage zu dokumentieren, dass es nicht riskant ist, wenn man es richtig macht. Und dass es eben die ganzen Risikofaktoren reduziert, dass die Stimmung sich verbessert. Das ist eine unserer Studie. Und die letzte Studie, wirklich die aufwendigste, aber die tollste, die sehr gut publiziert ist, dass die Muskelmasse überhaupt nicht reduziert wird. Die Muskelmasse, die Muskel und die Muskelleistungsfähigkeit erhöht sich im Fasten. Das wissen alle Leute, die fasten, zumindest in unseren Kliniken, dass sie ankommen am Anfang. Wir haben so eine kleine steilen Weg in der Klinik und die können am Anfang nicht ohne 3 Stops nach oben gelingen. Und nach 2 Wochen Fasten machen sie das in einen Atemzug. Okay, ja. Also für uns war das immer etwas, das wir wollten aus dem Weg räumen. Fasten hat überhaupt keine negative Wirkung auf die Muskeln. Und im Gegenteil, das erhöht die Leistungsfähigkeit der Muskulatur.
Trotzdem soll ja nicht jeder fasten. Können Sie kurz noch mal sagen, wer da aussetzen soll?
Also wenn Sie in eine, sagen wir, in ein professionelles Zentrum mit Ärztinnen, Ärzten, Psychologen etc., dann kann jeder zumindest fragen. Und dann, wenn man nicht das Fasten nach Buchinger, wo minimale Zufuhr von ungefähr 252 Kalorien als Flüssigkeiten, wenn das nicht geeignet erscheint, dann wird man vielleicht auf intermittierende Fasten mit einer gesunden Ernährung und einem gesamten Programm an körperlichen Aktivitäten, an Massagen, vielleicht auch an Psychotherapie, also alles, was das Fasten als Hilfsmethode, wie Otto Buchinger sie nannte früher, begleitet. Also ich denke, die einzige Personen, die wirklich nicht fasten sollten, sind schwer essgestörte, besonders anorektische Personen. Das sind auch Menschen, die eine komplizierte Medikamentenstruktur, zum Beispiel bei Psychopharmaka, das erfordert natürlich eine psychiatrische Umgebung. Das wurde in Russland auch bei psychiatrischen Patienten gemacht. Das würden wir zum Beispiel nicht machen. Da gibt es dann natürlich eine Altersgrenze, wenn man schon Sarkopenie, das heißt die Muskulatur ist schon sehr schwach, die Menschen sind sehr vergesslich, dann ist es zu potent. Das Fasten ist das potenteste, nicht pharmakologische Einsatz, das man machen kann. Und für einige Leute ist es zu potent. Okay. Also ich kann Ihnen nur sagen, in unserer Klinik kann man das nicht pauschal sagen, weil es wird immer ein Arztgespräch von einer Stunde bei jeder neuen Aufnahme. Und am Ende dieses Gesprächs spürt man auch, hat der Patient oder die Person Lust und kommt mit dem Wunsch zu fasten, das ist positiv. Wenn diese Person so ein bisschen Angst hat und noch dazu vielleicht zu untergewichtig ist, da sind natürlich auch Gewichtsgrenzen, und vielleicht noch dazu vergesslich und ein bisschen alt, dann wird was anderes angeboten, mit zum Beispiel Basis der intermittierenden Fasten.
Ja. Wo Sie gerade davon reden, dass, apropos Essstörung, Sie selber waren betroffen als junge Frau davon und haben dann das Fasten entdeckt durch Umwege und sagen, Fasten hat mir das Leben gerettet. Das ist eine sehr berührende Geschichte. Vielleicht erzählen Sie nochmal.
Ja, das stimmt. In meiner Zeit waren viele Sachen nicht bekannt. Zum Beispiel, was man heute Bulimie nennt, diese Essanfälle. Also ganz, ganz fürchterliche Essanfälle. Die Diagnose war nicht bekannt. Heute behandelt man das und es gibt allerlei. Ich habe darunter gelitten, ungefähr von Alter 16, und das hat sich dann gegeben so in den nächsten 10 Jahren. Aber das Fasten erschien mir natürlich als eine fantastische Sache. Ich habe nur ein Buch gelesen, das war absolut keine wissenschaftliche Geschichte, aber das hat mich einfach gepackt. Ich dachte, ach, das muss ich versuchen. Aber wie? Kein Arzt gefunden, der mich, sogar homöopathische Ärzte wollen, das wusste nicht, wovon ich redete. Geschweige von meiner Familie, da haben wir bei uns so sehr bürgerlich gelebt, und wir waren, also Genf ist natürlich umgeben von Frankreich, das war so die französische Küche bei uns. Mhm. Und zu sagen, ich gehe fasten, das war für die undenkbar. Die hätten gedacht, ich bin völlig verrückt.
Ja.
Und so habe ich selber versucht, mein Versuch war absolut umwerfend. Ich war euphorisch. Ich hatte keine Wehwehchen mehr. Meine Haut war wunderbar. Meine Haare waren wunderbar. Das einzige Problem, was ich hatte nach 12 Tagen, niemand konnte mir sagen, wie man landet. Mhm. Und da habe ich alles falsch gemacht. Habe eine dicke Sinusitis mit eine Grippalinfekt bekommen. Das war eine Katastrophe. Dann habe ich
Also Weil Sie was gemacht haben? Sie haben dann einfach wieder angefangen zu essen, oder was war das?
Viel zu viel und viel zu schnell, ja. Und die falschen Sachen, mhm, weil niemand mir sagte, wie. Und dann habe ich Medizin studiert und immer weiter gefastet, aber dachte, wenn ich Medizin studiere, da wird man endlich mir jemand erzählen, was passiert in meinem Körper? Das war so umwerfend. Und dann war niemand da. Meine Professoren wussten gar nicht, wovon ich redete. Sogar das Wort Fasten. Was meinen Sie? Und konnten höchstens so eine ähnliche Situation bei dekompensierter Diabetes, wurde unterrichtet, aber dass man therapeutisches Fasten machen kann, das war niemandem bekannt. Und dann habe ich eben Buchinger, das ist eine lange Tradition, gegründet durch einen Arzt, Otto Buchinger, vor mehr als 100 Jahren.
Ja.
Und wo mehrere Generationen einfach auch von Ärztinnen, Ärzte und Schwestern und viele, viele Therapeutinnen und Therapeuten das begleiten. Und dann habe ich gemerkt, aha, und da ist eine Liste von Indikationen, von Gegenindikationen. Aber für vieles waren die Erklärungsmodelle mehr intuitiv. Und deswegen, als ich habe einen Enkel von Otto Buchinger geheiratet, und da war ich in der Familie, habe ich als Ärztin natürlich gearbeitet und dann bald festgestellt, wir müssen publizieren darüber, wir müssen unsere Ergebnisse sammeln, und weil sonst glaubt das niemand. Und das war gut, weil heute sind wir in einer Gesellschaft, wo Beweise da sein müssen. Die 100 Jahre klinische Erfahrung, die in meinen Augen extrem wichtig sind und kostbar, das können Sie in einem Kongress nicht erwähnen. Aber Sie müssen einfach Statistiken, Kurven, mhm, und Publikationen, weil das ist natürlich von anderen Experten gelesen und verurteilt oder urteilt. Und dann, wenn Sie eine gute Zeitschrift publizieren, dann sind Sie kredibel, haben Sie eine Kredibilität, ja, und eine Sichtbarkeit.
Also faszinierend. Sie haben gemerkt, das Fasten hilft mir. Und dann sind Sie, glaube ich, durch eine Freundin erst an den Bodensee gekommen, deren Vater dort öfter in der Klinik, in der Buchinger Klinik war, und haben dann ihren Mann kennengelernt. Also eine Wahnsinnsgeschichte, dass das Fasten wirklich ihr Leben komplett umgekrempelt hat.
Ja, absolut. Das Interessante war, es war eine Medizinstudentin wie ich, wir waren am Ende des Studiums und wir waren sehr befreundet. Aber über Fasten hätte ich nicht einmal mit ihr gewagt zu sprechen. Und dann irgendwann habe ich so irgendwas drumherum erzählt. Und dann sagte sie mir, sag mal, redest du von Fasten? mein Vater geht dort, weil die Mutter von ihr hatte Krebs und hatte über Jahre immer ihre Kur dort gemacht. Es hat sie ein bisschen ihr Leben verlängert und dann der Vater ging dort. Und ich ging so immer in weit entfernte Plätze, wo manchmal auch kein Arzt da war. Und dann sagte sie mir, dann geh du mal dort. Und eben dann die Geschichte ging weiter. Ja. Und ich bin einfach da geblieben.
Sie beobachten das ja schon viele Jahre, das Fasten auch in der Klinik. Hat sich die Klientel verändert? Geht es heute mehr um Prävention und auch um Hilfe bei der Entschleunigung? Wie sind die Leute? Was sehen Sie da?
Ja, also man sieht erstens, dass die Menschen verstanden haben, dass das Fasten therapeutisch wirkt für die Seele, für den Körper. Also es gibt viele Menschen, die kommen wegen einer Krankheit, viele Stoffwechselkrankheiten, Übergewicht und alles, was damit geht, Diabetes, und aber viele auch für chronische entzündliche Erkrankungen wie Arthritis zum Beispiel, Polyarthritis, alles, was mit Itis zu Ende geht. Mhm. Gastritis, Colitis, alles das sind jetzt in der Bewusstsein der Menschen eben nicht mehr alles, was mit Übergewicht zu tun hat, sondern auch mit der Gesundheit und die Prävention und das Reset auch, wenn man so sein wie ein Pre-Burnout hat oder viele Menschen, die einfach, wie Sie sagen, entschleunigen, die merken, so mit diesem Rhythmus kann ich nicht lang noch weitermachen. Die kommen und was wir merken auch, dass viele junge Menschen kommen. Also das Alter, die Altersgrenze ist runtergegangen, weil man denkt, sie haben kein Gewichtproblem, oft kein Gesundheitsproblem, aber sie haben oft depressive Verstimmungen und einfach Überarbeitung und Stress. Und die sind fasziniert, erstens, dass es möglich ist. Und eben von diesen Mood-Aspekten, von dieser Stimmung, von diesem Kick der Stimmung, die einfach von ein etwas Depressive oder Zielloses weitermachen in wieder einen Boost der Energie und der Motivation und der Hoffnung.
Mhm. Ja, bei Ihnen in der Klinik bekommt man viel psychologische Begleitung, Leberwickel, Massagen. Und natürlich, oder Spaziergänge, Meditation, das hat seinen Preis. Also man kann für eine Woche, glaube ich, kommen und dann aufwärts. Was würden Sie Menschen raten, die es einfach erstmal für sich probieren möchten? Was ist das Wichtige? Ist der Nahrungsverzicht wichtig oder eben auch dann das bewusste Innehalten, also Meditation, Atemübungen? Was sollte man da beherzigen, um einfach mal so vielleicht auf den Geschmack zu kommen?
Also wir bitten um Zeit. Das heißt, nicht eine Woche, sondern 10 Tage, wenn man richtig fasten will nach Buchia. Okay. Damit man diese Übergänge, wie ich vorher sagte, dass man nicht so voll von der Beschleunigung in den Stopp kommt, sondern dass man das stufenweise macht. Ich denke, das Erlebnis, dass man nicht hungrig ist, dass man sich zunehmend nach 1-3 Tage, wo das ein bisschen Schwierigkeiten bringen kann manchmal oder ein bisschen Gelüste oder die Leute so ein bisschen Angst haben, dann, dass man sich in ein Wohlbefinden kommt und in eine innere Ruhe, die viele nie erlebt haben, also nicht schon lange nicht mehr erlebt haben, sagen wir. Das fasziniert die Leute. Deswegen muss man Zeit bringen, muss man, wenn es geht, eben nicht so einen Koffer voll Akten. Viele tun das und bringen den Koffer ungeöffnet zurück. Aber manchmal eine kreative Arbeit, zum Beispiel Menschen schreiben Bücher, Gedichte. Einige machen so gute Küchenchefs zum Beispiel, machen Rezepten. Also kreative Arbeit, ja, und Tagebuch schreiben und so einfach wirklich sich fragen, was ist der Inhalt meines Lebens und was möchte ich, dass es wird in die Zukunft. Dieses ist ganz wichtig, dass man nicht nur den ganzen Tag füllt mit Aktivitäten, sondern auch ein bisschen Zeit für die Ruhe, für die Stille, für die Einsamkeit. Und dann muss man natürlich sich bewegen. Das ist auch erforderlich nach seinen Fähigkeiten. Aber eben die Fähigkeit nimmt zu, sodass zum Beispiel Wanderungen in der Natur sind wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und je nachdem, was man bringt an Krankheiten, ist das Gespräch mit Arzt, Ärztin, das einem folgt während des ganzen Aufenthaltes. Das ist eben der Preis, das ist der Preis. Aber wenn Sie von Preis reden, es gibt heute die Spritze, die alle wollen zum Abnehmen. Und diese Spritzen sind viel teurer, wenn man das näher anguckt, als ein wunderschöner Aufenthalt in einem naturschönen Bereich, wo Sie einfach durch das Fenster gucken und die Natur intakt ist. Und da möchte ich wirklich das auch betonen, alles, was man künstlich macht, Medikamenten, Diäten allerlei, Chirurgie, alles das hat einen Umweltpreis. Die Medikamente finden sich in Wasser, in Abwasser und dann in den Seen, dann in den Meeren und Ozeane. Niemand kümmert sich, wohin ein Medikament geht. Dann, wenn Sie zum Beispiel eine Technik entwickeln oder zum Beispiel ein Apparat, da muss man auch CO2 emittieren, um das zu produzieren. Man muss Rohstoffe holen. Und wenn Sie fasten, wie wir das empfehlen, dann haben Sie null Umweltschaden. Im Gegenteil, während einer Zeit lang emittieren Sie viel weniger. Und Sie gehen in die Natur, Sie kriegen einen Kontakt mit Pflanzen, Bäumen, Tieren, das Herz öffnet sich und das ist auch öffnen sich für andere Menschen. Wir haben zum Beispiel Menschen, die kommen von allen Ländern der Welt in unsere Kliniken und manchmal sind sie im Krieg im eigenen Land mit dem Nachbarland. Aber während des Fastens gibt es keine Kriege gegen den Menschen. Also das sind alle Komponenten, die man gar nicht in der Summe rechnet. Deswegen, wenn Sie mich fragen, was muss man bringen? Man muss Zeit bringen, man muss Offenheit, man muss eine gewisse Disziplin natürlich, klar. Und man muss einfach Vertrauen bringen in dem eigenen Körper. Das Vertrauen in dem eigenen Funktion, die Selbstfähigkeit. Ich kann mit Hilfe, aber ohne komplizierte Sachen aus meinem eigenen Programmierung, aus meinem eigenen Körper. Ich kann fasten, ich kann mich gesund ernähren, ich kann schlafen, ich kann aktiv sein, ich kann mich schützen gegen Kontaminanten und ich kann mein emotionales Gleichgewicht, meine spirituelle Fitness und vielleicht mich engagieren. Das kann ich alles.
Ja, also ein schönes.
Aus eigenen Ressourcen.
Ein schönes Schlusswort. Also ein richtiges Empowerment für den Körper.
Für den Körper und für die Seele und für den Menschen allgemein und für die Gemeinschaft, für die Umwelt.
François, vielen Dank für diese Zeit und den langen Einblick, den informativen ins Fasten.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wow, viel Stoff und überzeugende Fakten. Vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, zu sehen, was die Autophagie bei euch leisten kann. Intervallfasten scheint gar nicht so schwer. Fangt doch mal an und abonniert uns.